speziell euch zu sehen. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und speziell ist, wo wir Anfang dieses Jahres uns Gedanken gemacht haben, was sind die Predigten von diesem Jahr, dann sind die zwei Predigten auf mich gefallen, letzten Sonntag und diesen Sonntag, Gesundheit um jeden Preis. Gott hat wahrscheinlich Humor. He? Ich darf heute zum zweiten Mal etwas darüber sagen. Ich habe eine Anekdote gefunden von einem Mann, der zum Arzt kommt und er sagt, Herr Doktor, ich habe Kopfweh, ich habe Bauchweh, meine Hände tun mir weh, meine Arme tun mir weh, mein Herz merke ich, tut mir weh. Können Sie mir sagen, was mir fehlt? Da sagt der Arzt, Ihnen fehlt nichts, Sie haben schon alles. Am letzten Sonntag hat Wilf so die Grundlage gelegt und so ein bisschen darüber geredet, woher kommt es denn eigentlich, Krankheit? Und hat Krankheit überhaupt einen Sinn? Ihr könnt es gerne nochmal nachlesen und nachhören auf unserer Homepage. Heute möchte ich ein bisschen tiefer da drin hineingehen und vor allem den Zusammenhang ein bisschen näher aufzeigen zwischen krank sein und Glauben an Gott. Passt das zusammen? Ein erster Gedanke. Du darfst die Folie wieder ausschalten. Ich werde heute kein PowerPoint haben, sondern ich hoffe, ihr könnt folgen trotzdem, wenn wir so gewöhnt sind an Powerfolien. Wir kennen alle, also der erste Gedanke ist Hauptsache gesund. Die Aussage kennen wir alle. Gell, wenn wir Geburtstag haben, sagt uns das jemand. Oder vielleicht jetzt dann bald wieder, wenn es ins neue Jahr hineingeht. Oder beim Verabschieden sagen wir jemandem alles Gute und bleib gesund. Wer weiß, wie man gesund bleibt? Also wer hat den Schlüssel, wie man das macht? Wer weiß, wie man den Ratschlag, den ihm jemand gibt, in Tat umsetzt? Gell? Wenn wir wissen, wie es geht, wir würden es alle machen. Ist der Wunsch nicht ein bisschen blöd? Der Ratschlag, bleib gesund. Oder die Aufforderung, bleib gesund. Ja, wer will das nicht von uns? Gesund bleiben. Es ist ja wirklich ein höchstes Gut, das wir haben in unserer Gesellschaft. Und wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört in der Geschichte auch und im Leben von Mosambik, von Matthias. Wir leben enorm gut hier bei uns in der Schweiz. 820 Franken geht jeder Schweizer monatlich aus für Gesundheit. Das Essen 500 Franken. Noch in dem Jahr, wo ich auf die Welt gekommen bin, 1960, ja, so alt bin ich schon, hat man noch 32 Franken ausgegeben pro Person für Gesundheit. Es war noch umgekehrt und viel mehr fürs Essen. Was verbinden wir damit mit Gesundheit? Wir verbinden mit Gesundheit, oder wenn wir sagen, Hauptsache gesund, dann verbinden wir Lebensqualität, eine grosse Zufriedenheit, glücklich sein, keine Sorgen haben, aktiv im Leben teilnehmen und natürlich eine grosse Leistung können zu erbringen. Weil nur wer gesund ist, kann arbeiten und wer kann arbeiten, ist jemand. Meinen wir. Was will man also mit? Hauptsache gesund. Wie lange? Bis es vorbei ist. Haben Sie jetzt gehört, vor 2 Wochen bin ich selber damit konfrontiert worden. Ich komme am Freitagnachmittag ins Büro und vor dem Haus breche ich ohne Vorwarnung, ohne irgendwelche Anzeichen, es war mir nicht schlecht gewesen, breche ich bewusstlos zusammen in die Arme von der Brigitte. Erst einige Zeit später realisiere ich im Notfall, dass irgendetwas passiert ist. Ich bin mir wieder verwacht und wieder weggetreten. Eine ganze Die Zeit hat angefangen von untersucht, er in dieser Woche, mit verschiedenen Sachen. Und am Freitag vor einer Woche war dann das Gespräch mit dem Oberarzt, mit dem Neurolog, wo mir sagt, Herr Mosimann, wir finden nichts. In ihrem Kopf hat es ein Gewitter gegeben. Aber was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, Sie dürfen im Moment nicht mehr Auto fahren und nicht Töff fahren und in den nächsten 5 Jahren nicht Reisebus fahren. Obwohl man nichts findet. Ich könnte euch vorstellen, das letzte macht mich sehr traurig, weil ich mit Leidenschaft mein Hobby und Beruf verbinden konnte. Und gleich kann ich es irgendwie nachvollziehen. Ich will es gar nicht ausdenken. Ich bin in den letzten 2 Monaten über 6'000 Kilometer Bus gefahren. Wenn das während dem Busfahren passiert ist, wäre ich. Was hat Gott gedacht? Ich weiß es nicht. Aber gellet? Plötzlich sagt Gesundheit oder die fehlende Gesundheit, wie dein Leben soll funktionieren. Und ich habe mir doch vorgenommen, gesund zu bleiben. Weil man hat es mir ja gesagt, bleib gesund. Und jetzt weiss ich nicht, wie es geht. Gesundheit sagt mir, nein, jetzt geht das nicht mehr. Und schaut, aus meinem aktuellen Ereignis jetzt, aber ich bin jetzt inzwischen über 30 Jahre als Pastor unterwegs, merke ich, Gesundheit herrscht in unserem Leben wie ein König. Ist der König. Ich habe das mir einmal so, ein bisschen so vorgestellt. Angenommen, wir kennen ja hier so einen, wenn wir so einen Kreis würden zeichnen. In dem Leben, das ist unser Leben. Und dort gibt es es sollte eine Krone sein, he? Und die Krone, das auf unserem Lebensthron, da sitzt eben die Gesundheit. Die sitzt da. Und die hat zu sagen, die bestimmt darüber, wie unser Leben soll verlaufen, wie soll funktionieren. Das heisst, alles, was es in meinem Leben auch noch gibt, und da gibt es verschiedene Sachen, oder? Gibt es verschiedene Sachen. Alles hat sich dem König der Gesundheit zu unterwerfen. Und stimmt es nicht in unserer Gesellschaft? Du bist etwas, wenn du etwas bist und etwas kannst. Und bist nicht viel, wenn du nichts kannst und nichts machst. Das merken wir plötzlich. Mein Fazit daraus, Hauptsache gesund, das ist der grösste Trugschluss und die grösste Lüge, die es gibt in unserem Leben. Denn auf die angebliche Gesundheit kann man sich gar nicht verlassen. Die kann man sich nicht darauf verlassen. Wenn mich jemand fragt, wie war das vor 2 Wochen? Es war mir, wie wenn jemand den Schalter abdreht. Macht einfach futsch. Und ich weiss heute, dass das dir auch passieren kann. Ich weiss das heute. Auf Gesundheit kann man nicht vertrauen, die ist nicht verlässlich. Weil es kommt der Tag, wo die sogenannte Gesundheit auch dich anlügt. Spätestens dann, wenn wir den letzten Atemzug machen, wo letztendlich nichts anderes ist als der letzte Punkt von einer fehlenden Gesundheit. Dass wir sterben. Eines Tages wird die Gesundheit uns enttäuschen. Also sprich, es ist heute schon eine Täuschung und es kommt der Tag, wo wir es merken, dass es eine Täuschung war. Darum ist es eine Enttäuschung. Gesundheit ist ein höchstes Gut und wir sollen Sorge tragen dafür. Das ist richtig, das ist alles richtig. Trotzdem ist Gesundheit willkürlich. Sie macht, was sie will. Sie ist nicht kontrollierbar. Ich kann nicht darüber verfügen. Sie verfügt über mich. Und darum, ich würde sagen, sie sollte nicht die Hauptsache sein. Zweiter Gedanke. Gesundheit muss alles im Blick haben. gibt kerngesunde Menschen. Oder wir meinen es so. Man hat den Eindruck, die haben alles, was man braucht. Denen fehlt nichts. Man hat den Eindruck, dass es so ist. Man könnte sie fast beneiden, dass die so ja, einfach vital sind bis ins höhere Alter. Aber ich kenne auch die andere Seite. Wenn man sich mit ihnen unterhält, hat man den Eindruck, die sind zutiefst unglücklich. Äußerlich wunderbar, aber innerlich irgendwo leer. Nicht erfüllt, könnte man sagen. Keine Perspektive, kein Ziel im Leben. Wo geht es hin? Könnte es sein, dass wir äußerlich gesund sind und innerlich krank? Ich finde es interessant, die WHO, Weltgesundheitsorganisation, hat definiert, was Gesundheit ist. Und dann haben die Folgendes gesagt. Gesundheit ist ein Zustand vollständiger körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Invalidität. Und jetzt meine Frage an dich und dich am Bildschirm. Kannst du sagen, ich fühle mich genauso nach der Beschreibung von WHO, ich bin körperlich, geistig und sozial auf der Höhe und vollkommen gesund. Und mein Umfeld stimmt perfekt. Wer kann das sagen von euch? Also scheinbar niemand. Also willkommen im Club der Ungesunden. Ist doch so. Aber was ich cool finde, und das hat mich irgendwie ein bisschen beeindruckt, dass die WHO eigentlich einen Gedanken aufnimmt, vielleicht ist es ein Wunschdenken, würde ich jetzt mal sagen. Aber eigentlich sagt sie etwas, die WHO, wo ich auch überlege, die Männer und Frauen, die das herausgefunden haben, haben die Bibel gelesen? Weil genau das ist das, was uns die Bibel formuliert. Weil Gott hat nämlich das Gesamte im Blick, wo wir oft nur das Äußerliche im Blick haben, sprich die körperliche Gesundheit, die eben auf dem Thron regiert, hat Bibel das Gesamte im Blick. Das ist ein zentral biblisches Thema. Auch Gott möchte, dass wir nicht nur äußerlich gesund sind, sondern auch innerlich gesund sind. Das ist ganz wichtig. Also wir sagen dann dem nach Leib, Seele und Geist. Der jüdische gläubige Mensch, wo wir ja eigentlich herkommen, wir müssen sagen, das jüdische Volk sind unsere Geschwister, sie glauben an den gleichen Gott. Und sie haben das Wort gehabt, oder immer noch das Wort, wenn sie einander begegnen, oder bis heute, und für was das heisst, das Ganzheitliche. Das Wort heisst Shalom. Wir haben es so einfach können übersetzen, Frieden. Und wenn wir sagen Frieden, dann meinen wir, es ist eigentlich das Gegenteil von Krieg oder von Streit. Aber Shalom meint viel, viel mehr. Das heisst, wenn Menschen einander begegnen, das ist wie ein Gruß. Und sagen, Shalom, dann meinen sie, ich spreche dir zu, dann sagen sie nicht nur Grüezi, sondern ich sage Shalom und sage da damit, ich wünsche dir, dass es dir rundum und drinnen und in deiner Familie und in deinem Beruf und in deinem Umfeld Shalom, Frieden, Gelassenheit, Ankommen sein erlebst. Ich probiere es mit anderen Worten zu sagen. Das wünsche ich dir. Das heisst, Gottes Absicht ist und Gottes Wunsch ist, dass wir den Shalom erleben. Das rundum und drinnen ankommen sein bei Gott. Schaut, das ist genau das, was Gott sagt. Darum hat Gott die Welt so sehr geliebt. Heißt in Johannes 3, dass es seinen Sohn, dass es Christus gibt, um den Unfrieden, wo uns letztes Mal der Wilf geschildert hat, die Trennung, die passiert ist, die wir lesen im ersten Teil der Bibel, die passiert ist zwischen Gott und Menschen und zu dem Unfrieden geführt hat, dass das wieder zusammengeführt wird. Damit es eben nicht mehr muss so sein, dass Gesundheit auf dem Thron sitzt, sondern die irgendwo einen anderen Platz einnimmt und eigentlich Christus oder Gott den Platz einnimmt. Das ist gemeint. Darum hat Gott Jesus geschickt, dass unser Innerste Heil erfährt. Jesus hat einmal gesagt an einem Ort, was nützt denn das einem Mensch, wenn er die ganze Welt gönnt? Oder ich könnte sagen, wenn er total gesund ist und mit 100 noch einen 100 Meter Lauf machen kann. Was nützt ihm das, wenn er das kann, aber Schaden nimmt an seiner eigenen Seele? Wenn das Innerste leer bleibt, wenn die Verbindung zu dem Gott, zu dem Schöpfer, wo wir herkommen und wo ich überzeugt bin, dass so ist, wenn die nicht mehr hergestellt ist. Gott ist an der Wiederherstellung, an der vollkommenen Wiederherstellung interessiert. Und das ist das Heil für unser Herz, für unseren Geist. Dann kann es auch sein, dass wir mit einem kranken Körper und was in den meisten Fällen von uns wird stattfinden, irgendein Defekt wird uns den Tod bringen. Dann können wir auch mit einem kranken Körper die Welt verlassen und für immer bei Gott sein, der vollkommen ist. Weil der Zusammenhalt schon zustande gekommen ist in dieser Welt, während wir da waren. Es war ein tiefes Erlebnis für mich, als ich vor 2 Wochen nach dieser Abwesenheit oder Absenz und dann nach einer Zeit wieder gekommen bin. Und bis heute spüre ich ein tiefes Wissen im Herz, ich bin bei Gott daheim. Die Stelle, er ist meine Hoffnung, ist mir ganz neu aufgegangen. Und ich hatte keine Minute Angst gehabt nach dem, was wäre jetzt gewesen, wenn ich gegangen wäre. Es war schrecklich für Brigitte, mich so zu erleben. Aber ich hatte keine Sekunde Angst gehabt, oh, wo wäre ich jetzt hergekommen? Ich wäre zu ihm. Zu ihm. Danke. Ich wäre zu ihm. Und das ist Hoffnung. Und ich habe mir so gedacht, hat der Brigitte auch gesagt, so will ich einmal von dieser Welt. Ich will nicht sagen, ich will gehen, sondern ich bin gerne da. Aber so können von dieser Welt, das war wie eine Ruhe in mir. Das muss toll sein. Nicht für die, die bleiben, aber für mich. Ich wäre angekommen bei ihm. Aber es ist mir auch bewusst geworden, es kann sein, dass du als angeblich gesunder Mensch plötzlich ausgeschaltet wird. Christus möchte, und darum frage ich dich heute Morgen, gellet, hast du doch Gesundheit ist auf dem Thron? Das diktiert alles. Gellet, vielleicht ist Covid jetzt auf dem Thron. Nein, das ist nicht auf dem Thron, das ist jetzt, wie wir es so toll gehört haben vom Tom. Es diktiert jetzt manches. Aber das ist eigentlich nicht das Thema. Das ist gar nicht das Thema. Wer ist auf dem Thron da, in meinem Leben? Ist Christus auf dem Thron und das wird unser Leben letztendlich bestimmen. Gott ist unsere Gesundheit. Bei ihm sie ist meine Gesundheit. Noch ein dritter Gedanke. Wie kann man denn mit Krankheit umgehen? Das wollen wir ja auch wissen. Und ich habe einfach ein Beispiel genommen aus der Bibel. Es gibt verschiedene. Aber von Paulus lehren wir etwas ganz Wichtiges. Paulus war ein Mensch, der ganz eng mit Gott unterwegs war und wirklich sich für ihn enorm eingesetzt hat. Und dann muss ihn etwas getroffen haben, eine Krankheit. Und hört mal, was er schreibt, wie die Krankheit auf ihn gewirkt hat. Mir ist ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen. Was muss das für eine Krankheit sein? Man weiß es nicht recht. Aber es muss schlimm gewesen sein für ihn. Und so erleben es heute viele Menschen auch. Wir wollen doch nichts beschönigen. Warum? Es werden Menschen manchmal drangsaliert von der fehlenden Gesundheit. Und genau so ist es in Paulus gegangen. Ich werde drangsaliert und es ist, wie wenn der Teufel mich würde drangsalieren. Und dann sagen wir, und das muss für Paulus happy gewesen sein, ein genialer Pastor, einer, der sich einsetzt für Gott und mich fragt, warum muss der Paulus das erleben? Einer, der so nah mit Gott ist, der so toll mit Gott unterwegs ist. Und wir würden doch sagen, Paulus, komm, wir beten für dich um Heilung. Dann sagt der Paulus Folgendes, und jetzt zitiere ich wieder. Was haben wir schon gemacht? Dreimal schon habe ich den Herrn deswegen gebetet. Vielleicht hat er sogar das Heilungsgebet in Anspruch genommen mit seinen Brüdern und Schwestern in der Kirche. Er ist gesalbt worden mit Öl, ich weiß nicht was alles. Aber er schreibt, dreimal haben wir das schon gemacht. Und wir haben Gott angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, Paulus, meine Gnade, man könnte sagen, meine Zuwendung, meine Nähe, meine Barmherzigkeit, dass ich bei dir in deinem Leben bin, dass ich Gott bin für dich, das reicht. Lass dir meine Gnade genügen, das ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Entfaltung. Und dann sagt der Paulus weiter, dann will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit, man könnte auch sagen meine Krankheit, rühmen, weil die Kraft von Christus in mir wohnt. Und ich will es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben muss. Ich habe mir gedacht, scheinbar kann man es lernen, eine andere Sichtweise zu haben auf Krankheit. Manchmal wird ja so behauptet, Christus macht alle gesund. Nein, wenn wir das Evangelium lesen, dann merken wir sogar, dass Jesus nicht einmal alle gesund gemacht hat. Das wollen wir zwar manchmal so denken, aber wenn ich an den Teich Bethesda denke, wo irgendwie dutzende Leute dort gelegen sind, die sich nicht bewegen konnten. Und Jesus hat sich nur einem zugewendet. Und was hat er gemacht mit den anderen? Ich sage damit nicht, Jesus kann alle heil machen. Aber es ist schon ein bisschen engführend. Und der Paulus würde es wahrscheinlich jetzt auch sagen, nein, so einfach ist das nicht. Aber es ist schön, wenn man kann so in Christus verankert sein, dass man sogar das so sehen kann. Und jetzt noch der letzte Gedanke. Wie können wir denn mit kranken Menschen umgehen? Weil ich glaube, obwohl wir wissen, dass Gesundheit nicht die Hauptsache ist, wenn es unser Leben einbricht, dann irritiert es. Macht durcheinander. Es macht unsicher. Plötzlich stehen verschiedene Fragen im Raum. Wie zum Beispiel, Gott, wenn du doch allmächtig bist, warum lässt du zu, dass der Mensch oder ich selber, der ja so nach mit dir unterwegs bin, glaube, nicht geheilt werden, an dieser Krankheit muss leiden und sogar vielleicht viel zu früh sterben. Was ist zu früh? Zu früh ist immer zu früh. Und es ist immer zu früh. Ich werde zwei Antworten geben für mich. Was heisst das? Es gibt keine heile Welt. Gell, das ist einfach. Wir leben nicht im Paradies, sondern es kommt erst. Und die zweite Antwort ist für mich, ich weiß es auch nicht. Ich habe es da schon mal gesagt, ich will Gott einmal fragen, warum ist der junge Familienvater, stirbt er gerade zu meinen Füßen mit 35? Warum, und höre wieder, warum muss ich Babys beerdigen? Bitte keine schnelle Antwort. Wir müssen einfach, scheinbar ist die Welt wirklich nicht heil. Aber manchmal fragen wir auch, warum muss die Person, die so viel Gutes macht, mit dieser Krankheit gestraft werden? Ich höre es oft. Warum werde ich gestraft? Ich, so schlecht bin ich doch nicht. So, es geht nicht um Strafe. Darf ich dir heute sagen, ich kann es nicht im Detail jetzt ausführen, aber so denkt Gott nicht. Dein Denken ist nicht Denken von Gott. Und ich finde es spannend, dass Römer 12 heisst, lass dein Denken von Gott bestimmen. Oder lass dein Denken von Gott korrigieren. Auch in solchen Fragen, wir dürfen das mal sagen. Gott, warum strafst du mich? Aber lass dir auch sagen, dass er dir sagen will, nein, das, ich strafe dich nicht. Das kommt nicht von mir. Oder vielleicht sagen wir manchmal, ja, wo lebt die Person vielleicht noch irgendeiner Schuld? Und darum muss ich das jetzt erleben. Das ist ein super Vater. He? Das würdest du machen mit deinem Kind, als Vater. Du würdest deinem Kind richtig einmal Knebel zwischen beirühren, dass es endlich mal auf die Welt kommt. Das würdest du nicht machen. Warum soll das Gott? So denkt Gott nicht. Es geht nicht um Schuld. Aber wir denken das schnell. Sogar die Jünger haben das einmal gesagt. Sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, schaut, da ist einer, der blind auf die Welt gekommen ist. Jesus, sag uns, was hat der gemacht? Wo liegt die Schuld? Bei dem Bub oder bei den Eltern? Und dann hat Jesus gesagt, also ich weiß nicht, ob er es so gemacht hat, aber er hat gesagt, was denkt ihr? Weder noch, sondern ich wette, und ihr werdet es sehen, dass am Leben von dem Blindgeborenen meine Macht offenbar wird. Und das kann sein, dass er geheilt wird, aber es könnte auch sein, dass genau das erlebt, was der Paulus erlebt, dass er durchgedreht wird und wirklich die Kraft von Gott erlebt. Der Zusammenhang von Krankheit und Schuld steckt tief in uns. Gott lässt uns nicht krank werden, weil er dir etwas sagen will. Es kann sein, dass er sie nicht wegnimmt, die Krankheit. Dass er es zulässt, dass das passiert. Aber Gott macht es nicht. Das ist meine Überzeugung. Aufgrund von dem, wie ich die Bibel verstehe. So ist doch Gott nicht. Und vielleicht liegt gerade in dem denn die Erfahrung, die wir lesen, und das haben wir verschiedene Menschen in dieser Zeit, jetzt in den letzten zwei Wochen geschrieben, Römer 8, wenn sie mir schreiben, gell, das könnte ja auch treffen. Das heisst, schau Markus, alles muss dir zum Besten dienen. Das könnte ja auch ein Ohrfeigen sein. Aber erstaunlicherweise habe ich das bei keinem Hinweis, den ich bekomme von euch, so empfunden. Weil ich mir sage, scheinbar stimmt das. Dass man wirklich in dem, dass man es nicht mehr im Griff hat, merkt, es wird zum Besten dienen. Nicht das, was man erlebt, ist gut, sondern dass Gott sagt, schau, mir gleitet das nicht aus der Hand, sondern jetzt wirst du im Speziellen meine Kraft, meine Macht, meine Nähe erleben. Und wie erleben wir denn die Nähe? Und jetzt sind wir ganz bei dir. Wie erleben Menschen, die krank sind, die Nähe von Gott? Indem, dass du ihnen die Nähe gibst. Du, der mit Gott unterwegs bist, gibst den Menschen Nähe. Und wie gibst du die? Indem, dass wir den Auftrag, den Gott uns gibt, Barmherzigkeit zu üben, den Menschen gegenüber, die schwach sind, nachziehen. Und ein ganz konkreter Auftrag ist, dass er sagt, ihr werdet beten für Kranke. Wer von euch hat das letzte Mal für jemanden krank gebetet? Wart doch nicht und sag, versprich nicht jemandem heute, ich bete ihm für dich daheim. Nein, dann nimm doch ihn auf die Zeit und das geht auch mit Maske und sage, dann bete ich für dich jetzt gerade. Und ihr habt das vielleicht schon gemerkt, wenn jemand mir das sagt, in der Regel, wo das auch immer ist in dem Saal oder aus dem Feuer, ich bete gerade für dich in dem Moment. Wisst ihr warum? Weil ich sehr vergesslich bin. Weil daheim weiss ich schon wieder nicht mehr. So Tom oder jemand mir das gesagt hat, ach, das kommt mir vielleicht wieder in den Sinn. Wir machen es doch gerade. Und geben ihm dort damit die Nähe von Gott. Und dann? Aber gell, wir denken gerade, wenn jemand uns bittet, würdest du für mich beten? Ja, aber wenn es dir nicht hilft, und habe ich dir vielleicht zu wenig Glauben? Und es geht nicht um deinen Glauben. Um deine Größe von deinem Glauben. Du kannst nicht den Fiebermesser reinheben und sagen, ah, jetzt im Moment habe ich ziemlich viel Glauben. Ich lege euch ein Erlebnis, das mich bis heute begleitet hat. Als ich junger Pastor bin, erlebt Anita in England auf einem Schiff, auf so einem Motorboot, dass das explodiert. Sie ist im Backkleid, wird überschüttet mit Benzin, erlebt schwerste Verbrennungen, die Haut geht gerade weg. Dabei und so, wird mit dem Spezialflüger aus Kinderspital Zürich geflogen, wir hören es. Die Gemeinde kommt zusammen und betet an dem Sonntagabend. Am Montagmorgen fahre ich in das Kinderspital, bin in dieser Praxis, der Oberarzt kommt und sagt, hör, wir können nicht mehr warten. Es hat sich alles schon wie anfangen, weiss bilden. Wir müssen Haut verpflanzen. Und das heisst für die Person Haarfurt, Kopfhaut nehmen und dann operieren. Janit hat kastanienfarbiges Haar, das so bis zu haben kommt. Also richtig toll. Oberarzt, dann sagt der Oberarzt, wir haben doch mit ihm geredet und gesagt, los, also okay, wir warten noch bis morgen. Das ist längstens vor einem Gott, weil sonst kommt es nicht gut. Sie geht raus und mich, Brigitte und ich und die Mutter sind in dem Zimmer. Und scheinbar, das muss ein Pfarrer sagen, da beten wir jetzt noch dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, ich weiß nicht, wie viele Millimeter ich geglaubt habe, dass Gott machen kann, dass Haut noch wächst. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Aber ich habe gesagt, Gott, du kannst das, du bist der Arzt. Wir haben das Zimmer verloren, wir sind heim. Am nächsten Morgen kommt der Oberarzt ins Zimmer und sagt, interessant. Also, ob er es genau so gesagt hat, weiß ich nicht, aber er gesagt, wir müssen nicht operieren. Hautwachstum hat eingesetzt. Das können wir nicht erklären, aber es ist passiert. In wenigen Wochen war die Anita wieder hergestellt. Die Haut hat noch gewachsen. Wo kommt denn die plötzlich her? Wisst ihr, was ein Zweifel sagt in mir? Ja, vielleicht wäre es ja auch passiert, ohne dass du gebetet hast. Was sagt ein Zweifel in mir? Kennst du auch? Wir suchen sofort eine Erklärung, weil es nicht logisch ist. Ja, es ist auch nicht logisch. Und gellet, ich wollte immer vorher erklären und sagen, ja, wo könnte das Problem herkommen? Also bete ich jetzt für das Problem, dass es weggeht. Nein, Jesus hat uns auch nicht gesagt, ihr müsst analysieren, wenn jemand krank ist und bittet um Gebet, warum ist der krank? Das geht euch doch gar nicht an eigentlich. Ich habe euch den Auftrag gegeben, für diese Menschen zu beten. Das ist euch ein Auftrag. Den Namen Jesus auf diese Menschen zu legen. Und dann überlass es mir. Überlass es mir. Und darum schließe ich mit der Aufforderung, die es eben heisst, Markus 16, Vers 17. Ihr werdet auf Kranke die Hände legen. Und es wird besser werden mit ihnen. Wir sagen dort immer, sie werden geheilt. Aber das ist ganz unterschiedlich. Es wird besser werden mit ihnen, übersetzen die einen. Die anderen übersetzen, sie werden sich wohler finden. Sie werden aufgerichtet werden. Und so weiter. Und das Gleiche lesen wir im Jakobusbrief. Am Schluss, was heisst, wir sollen Menschen, die krank sind, sollen beten, sollen bitten darum, dass man für sie betet. Und sie werden Rettung erfahren. Und jetzt könnte man auch das Wort Shalom dort einsetzen. Das heisst, sie werden an ihrem Körper etwas erleben, innen und äußerlich. Sie werden Hilfe erfahren. Gott wird sie aufstehen lassen. Die werden nicht mehr ermattet sein. Zum Beispiel wird es so übersetzt. Er wird sie aufrichten. Und was immer auch steht, Gott wird ihnen vergeben. Das heisst, er wird das ganz machen. Und das finde ich so toll. Er wird es ganz machen. Und die und andere Stellen, eben Markus Evangelium Kapitel 16 und Jakobus 5, sind eigentlich Stellen, wo genau das, was ich in Punkt 2 habe erwähnt, der Shalom, das ist die Absicht von Gott. Und du und ich dürfen Menschen, die krank sind, genau das zusprechen. Nicht du heilst. Aber Gott braucht dich. Ich finde es schade, dass die wenigsten von meinen Gebeten um Heilung erhört werden. Man könnte entmutigt werden. Aber wenn ich aufhöre, erlebe ich gar nichts mehr. Merkt ihr? Und jedes Mal, wenn es passiert, wenn nicht Gott eingreift, wenn ich für meine Brigitte bete, wenn sie so Kopfweh hat, hat sie oft. Meistens greift Gott relativ schnell ein. Ich bin aber nicht der Kopfweh-Spezialist wegen dem. Sind wir, wo Gott... Ja, es ist ja gerade sonst niemand rum in unserer Haushaltung, oder? Als ich. Dann beten, brauchen wir doch das, was Gott uns sagt. Gesundheit heisst darum nicht Abwesenheit von Krankheit. Immer, heisst das nicht immer. Gesundheit kann darum auch heissen, Gott ist anwesend in deiner Krankheit, in meiner Krankheit. Was ist Gesundheit? Lass uns aufstehen zum Betten. Danke Gott, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus gekommen bist, damit wir ein erfülltes Leben dürfen haben. Danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, um uns von dieser Last zu befreien und die Trennung aufzuheben, die eigentliche Krankheit, dass wir getrennt sind von dir. Und du uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hast. Und sie jetzt heisst Shalom. Ich darf erfüllt sein mit dem inneren Frieden von dir. Das Angebot nehmen wir an. Und dazu lade ich dich ein, wo du jetzt zuhörst, am Fernsehen, daheim oder hier im Saal. Sag ja zu dem Angebot. Zu dem Shalom von Gott. Gott, wir wollen in deiner Nähe und in deiner Beziehung wachsen und leben. Und uns nicht nur fokussieren auf die äußere Gesundheit. Und jetzt werde ich dich einladen, wenn du hier im Saal bist oder daheim vor dem Bildschirm. Es gibt Sachen, es gibt etwas, was dich ganz speziell jetzt drückt, auch gesundheitlich. Dann werde ich jetzt in den nächsten Augenblick für dich jetzt wirklich beten und dir das zusprechen. Du darfst dir in diesem Saal zeigen, denn dass du die Hand hast, wenn du etwas hast, was dich drückt auf den Körper oder in der Seele. Du musst das niemandem sagen. Dann werde ich jetzt für dich beten. Du Gott, du bist ein guter Arzt. Und du siehst jeden Einzelnen jetzt hier im Saal und auch daheim vor dem Bildschirm, wo wirklich etwas ist, was drückt, was schwer ist, wo man nicht versteht. Und dann spreche ich jetzt deine Kraft und deine heilende Zuwendung zu. Du Gott, bist der beste Arzt. Du bist der, der einen Prozess der Heilung in Gang setzen kann. Und du bist der, der es schenken kann, dass man innerlich und äußerlich wieder aufstehen darf. Das spreche ich dir im Namen Jesu jetzt zu. Du Gott bist der, der das Leben füllt, ausfüllt und Hoffnung gibt. In Christus. Amen.